Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast 18 Jahre auf Bewährung, der Podcast für Kinder- und Elternerziehung. Und ich bin wahnsinnig stolz drauf, dass dies heute meine 50. Folge von meinem Podcast ist. Und ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid. Bitte, bitte entschuldigt meine Stimme oder wenn ich zwischendurch mal ein bisschen huste. Ich habe mir leider in den letzten Tagen auf einer Dienstreise Corona eingefangen. Jawohl, ihr hört richtig, Corona im Jahr 2025. Aber keine Sorge, mein Verlauf ist sehr mild, Gott sei Dank. Ich bin nur noch etwas schwach und meine Stimme ist nicht ganz da. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Ich wollte trotzdem diese Folge für euch aufnehmen, damit ihr zur geplanten Zeit die neue Folge erhaltet. Zur Feier meiner 50., jetzt wollte ich schon 100. Folge sagen, aber okay, übertreiben wir es mal nicht. Aber zur Feier meiner 50. Folge wollte ich heute auch gerne unter euch 5 Exemplare von meinem neuen Buch verlosen. Das ist ein Ratgeber für Jugendliche und Eltern. Also im ersten Teil richtet er sich an Jugendliche, im zweiten Teil an Eltern von Jugendlichen. Und im dritten Teil gibt es dann auch einen Selbsttest und da geht es um toxische Beziehungen. Es ist ein Ratgeber, der Jugendliche und Eltern von Jugendlichen aufklären soll über toxische Beziehungen. Was sind die Red Flags? Wie kann man damit umgehen, wenn man in einer toxischen Beziehung gelandet ist? Und wie kommt man wieder heraus? Beziehungsweise wie könnt ihr Eltern eure Kinder dabei unterstützen? Wie kriegt ihr mit, ob eure Jugendliche in so einer Beziehung gelandet ist? Und wie kommt ihr alle wieder heil, hoffentlich heil, aus dieser Sache heraus? Der Titel des Buchs ist Liebe ohne Gift, ein Ratgeber eben über toxische Beziehungen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mitmachen wollt bei dieser Verlosung meiner 5 Exemplare. Ihr könnt mir dazu gerne eine DM schreiben auf, also eine persönliche Nachricht, Entschuldigung, auf Englisch DM. Könnt ihr mir gerne eine Botschaft schreiben auf Instagram oder ihr könnt mir auch eine Mail schicken an vampirndl@hotmail.com. Ich werde dann eine Verlosung machen vor der nächsten Folge und dann kann ich auch die Gewinner der 5 Exemplare verkünden. Und wenn ihr mir gestattet, dass ich eure Namen sage, dann schreibt es mir bitte in die E-Mail oder in die Nachricht. Ansonsten sage ich einfach nur eure Benutzernamen oder so. Ihr müsst mir dann natürlich auch eure Adresse schicken, euren vollen Namen und dann bekommt ihr gerne ein Buch, also eins der 5 Exemplare. Alle anderen können sich natürlich gerne mein Exemplar kaufen. Also mein Buch kaufen. Bei Amazon ist es erhältlich. Ich habe es dort im Selbstverlag herausgebracht. Es wird sicher in Zukunft noch die ein oder andere Änderung geben, weil ich habe das Buch zwar 100 Mal Korrektur gelesen, aber falls noch irgendwo ein Fehlerchen enthalten ist, dann bitte verzeiht es mir. Ihr könnt es mir gerne nett schreiben, wenn ihr es durchgelesen habt. Dann werde ich das in Zukunft bei der nächsten Korrektur Phase dann ausbessern. Es tut mir wirklich leid. Ich versuche immer alles so schön wie möglich herauszubringen, aber ihr kennt das, wenn man den Text schon 100 Mal gelesen hat, dann findet man einfach gar keine Fehler mehr. Darum gerne bestellen bei Amazon und lasst mir eine nette Rezension da. Das wäre echt super. Dann würde mein Ratgeber vielen, vielen Jugendlichen hoffentlich und vielen Eltern helfen, dass sie nicht mehr von einer toxischen Beziehung überrascht werden. So, sorry für das lange Intro, aber zur 50. Folge darf das schon mal sein. Jetzt geht's los mit unserer heutigen Folge und da geht es um das Thema frühkindliche Traumata und wie sich diese auf Pflege- und Adoptivkinder auswirken können, wenn sie Jugendliche werden und wie sich dann ihr Verhalten als besonders risikofreudig darstellen kann und wie man das auch als Pflege- oder Adoptiveltern besser verstehen lernen kann. Es geht natürlich wie immer nicht nur um Pflegekinder oder Adoptivkinder, sondern es geht um alle Jugendlichen, die irgendeine Art von Trauma erlebt haben. Das betrifft ja leider nicht nur die Pflege- oder Adoptivkinder. Also, ihr könnt euch gerne alle diese Folge anhören. Ich bin sicher, es ist für alle Eltern was dabei. Das heutige Thema geht vielen Eltern, gerade Pflege- und Adoptiveltern, unter die Haut. Warum verhalten sich unsere Kinder, die wir aufgenommen haben, denen wir ein schönes Zuhause bieten, ein sicheres Zuhause bieten, plötzlich so risikoreich? Warum fangen sie an, Drogen zu nehmen? Warum sind sie in einer Clique, die nicht gut für sie ist, etc.? Warum geht es plötzlich mit dem Notenberg ab? Warum klauen sie im Supermarkt? Und was können wir als Erwachsene tun, um sie zu unterstützen, damit sie eben nicht dieses risikoreiche Verhalten zeigen und sich nicht in Gefahr bringen, sich und andere nicht in Gefahr bringen. Ich weiß, wie herausfordernd das sein kann. Ich will da jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil meine Tochter ist schon fast 18 und wenn ich alles erzählen würde, lang und breit, dann würde ich jetzt schon mich schuldig fühlen, weil ich ihre Privatsphäre verletzen würde. Aber natürlich war es mit ihr nicht immer leicht. Sie hat wirklich sehr traumatische Erlebnisse hinter sich als kleines Kind und ich habe ihr die bestmögliche Umgebung geboten. Ich habe sie immer unterstützt, ich habe sie in Therapie gegeben und so weiter. Und trotzdem hatten wir einige Probleme, ja, mit risikoreichem Verhalten. Natürlich, das war gar nicht anders zu erwarten, ehrlich gesagt. Und es hält sich Gott sei Dank in Grenzen, weil sie eine super Persönlichkeit hat. Und ich habe sie auch durch diese schweren Zeiten hindurch unterstützt. Aber man denkt sich dann manchmal schon als Elternteil, warum muss ich noch mehr geben? Warum versucht mein Kind immer wieder Grenzen auszutesten, die es eigentlich gar nicht austesten müsste, weil ich bin eine sehr tolerante Pflegemutter, ich bin generell ein relativ toleranter Mensch, mich schockiert sehr wenig, bei mir ist ziemlich viel erlaubt, ich bin sicherlich nicht die strengste Mutter der Welt und da dachte ich mir, okay, dann hat sie wahrscheinlich gar nicht mal nötig, sich so aufzulehnen, in Anführungsstrichen, also diese typischen Teenager-Rebellionen zu starten, dachte ich mir, das hat sie dann gar nicht nötig. Aber natürlich finden auch diese Kinder immer wieder irgendwelche Dinge, die dich als Elternteil komplett an den Rand des Wahnsinns oder der Sorge bringen. Es ist ganz klar. Und dann hat man oft den Reflex, dass man sich denkt, ah, das Kind sollte eigentlich dankbar sein, dass ich es aufnehme und ihm so viel biete und so weiter und so fort. Man verfällt schnell in die Denkweise, das Kind sollte eigentlich dankbar sein dafür, dass ich es aufgenommen habe und ihm jetzt alle diese schönen Sachen biete und ich verstehe gar nicht, warum sie sich so aufführt und so weiter. Aber diese Denkweise halte ich für falsch und ich musste mich da natürlich öfter mal selber am Riemen reißen und mir denken, okay, sie ist ein Kind, sie ist eine Jugendliche, sie hat eine schwierige Vergangenheit. Und sie wird schon durchkommen und es wird schon werden. Und ich merke ganz genau, dass sie sich freut, dass sie bei mir ist. Ich merke ganz genau, wie in Anführungsstrichen dankbar sie dafür ist, dass sie dieses Familienleben erleben darf und nicht das in ihrer Ursprungsfamilie. Das merke ich und das zeigt sie mir auf unterschiedlichste Art und Weise. Und darum wäre es von mir sehr unfair, wenn ich ihr das jedes Mal wieder unter die Nase reiben würde. Und es würde uns ja auch nicht weiterbringen. Was würde das verbessern, wenn ich ihr jedes Mal sagen würde, oh, du sollst mir aber dankbar sein. Das bringt überhaupt nichts. Von daher kann ich euch nur sagen, Ruhe bewahren. Macht euch zuerst einmal bewusst, was hinter so einem Verhalten steckt, woher das kommt. Und dann könnt ihr auch besser damit umgehen. Da sind wir auch schon bei meinem Punkt 1. Es ist nicht nur eine Verhaltenskomponente dahinter, die man ändern kann, sondern es steckt hinter so einem risikoreichen Verhalten, steckt auch eine physiologische Komponente. Was passiert im Gehirn eines traumatisierten Kindes? Da gibt es zum einen die Amygdala, jetzt kommen so ein paar Fachbegriffe, ein Teil des Gehirns und das ist sozusagen die Alarmanlage unseres Gehirns. Die ist bei Kindern, die früh Gewalt erlebt haben, oder ständige Unsicherheit, Vernachlässigung, also die nie sicher waren, wie sich die nächsten Minuten, Stunden im Leben abspielen, ist diese Alarmanlage ständig aktiv. Das Kind ist also ständig in dieser Alarmbereitschaft und immer auf der Hut, ob gerade irgendwo etwas Gefährliches passieren könnte. Da könnt ihr euch schon vorstellen, dass das kein angenehmer Zustand ist. Dann der berühmt-berüchtigte Frontallappen. Der ist nämlich für Impulskontrolle, Konzentration und logisches Denken zuständig. Und bei chronischem Stress entwickelt er sich auch oft schwächer. Das heißt, das kann erklären, warum Jugendliche so impulsiv reagieren, obwohl sie eigentlich in ihrem Bewusstsein wissen, dass ihr Verhalten falsch ist, in Anführungsstrichen falsch ist. Sie können sich also nicht kontrollieren. Das ist ja auch oft der Fall, wenn ihr True Crime Fans seid wie ich. Dann redet man ja oft von dem Frontallappen, wenn der verletzt wurde. Also wenn ein späterer Täter in seiner Kindheit eine schwere Kopfverletzung hatte, dann ist es ja auch oft so, dass dieser Frontallappen verletzt wurde und dass dadurch auch ein bisschen die aggressive Verhaltensweise erklärt wird. Das ist natürlich keine Entschuldigung für kriminelles Verhalten, aber es steckt schon ein Körnchen Wahrheit dahinter. Da gibt es den Hormonhaushalt. Vielleicht ist euch das sogenannte Stresshormon Cortisol ein Begriff. Darum geht es ja auch oft, wenn wir andere Dinge in unserem eigenen Verhalten ändern wollen. Wenn das Stresslevel immer hoch ist und immer Cortisol ausgeschüttet wird, dass dann unser Körper gar nicht so gut damit umgehen kann, dass es müde macht, reizbar macht und Lernprozesse hemmt. Und viele dieser Kinder, bei denen dieses Stresslevel ständig zu hoch ist, die sind natürlich dann unkonzentriert, weil ihr Nervensystem niemals zur Ruhe kommt. Diese ganzen Dinge hängen miteinander zusammen. Also könnt ihr euch das so vorstellen, das Gehirn dieser Kinder steht ständig auf dem Gaspedal. Es ist ungebremst und das Kind weiß auch gar nicht, wie man das bremsen könnte. Und da brauchen sie eben unsere Hilfe dabei, dass sie diese Prozesse wieder in möglichst normale Bahnen lenken können. Da kommen wir eben schon zu den psychologischen Mechanismen hinter dem Risikoverhalten. Da fragen wir uns manchmal, warum fangen Jugendliche eigentlich an, Drogen zu nehmen, zu lügen oder in gefährliche Gruppen zu gehen? Was sind gefährliche Gruppen? Damit meine ich Sekten, damit meine ich Klicken mit schlechtem Umgang. Damit meine ich so schreckliche Gruppierungen wie radikal religiöse Gruppen, egal was es ist, oder Neonazi-Gruppen oder. Euch fallen sicher auch noch ein paar Beispiele für solche gefährlich radikalen oder schrecklichen Gruppen ein. Ursprünglich steckt da gar kein böser Wille dahinter, sondern der Versuch dieser Jugendlichen mit einem inneren Schmerz umzugehen. Es kann sein, dass sie ein geringes Selbstwertgefühl haben, dass sie denken, ich bin nicht gut genug, ich bin sowieso kaputt, keiner will mich. Oder sie haben Bindungsstörungen, das ist ja klar, wenn sie früh erlebt haben, dass Bezugspersonen gehen, also unzuverlässlich sind, unberechenbar sind, dann haben sie einfach Angst vor Nähe, aber gleichzeitig wünschen sie sich auch diese Nähe. Es ist also ein sehr schwieriges Verhältnis. Wenn man einerseits Nähe sich wünscht, aber Angst hat vor der Nähe, weil diese könnte ja jederzeit wieder genommen werden. Dadurch ergeben sich auch Gefühlsregulationsprobleme. Diese Kinder wissen nicht, wie man mit Wut, Trauer oder Angst umgehen soll. Sie spüren sich einfach nicht richtig. Und wenn man sich nicht spürt, dann betäubt man diese Gefühle mit Alkohol, mit Drogen oder auch mit risikoreichem Verhalten. Dazu kann ich euch meine letzte Folge, empfehlen. Da ging es um starke Gefühle. Also wenn Kinder starke Gefühle haben und wie sie diese in den Griff bekommen können. Ich habe auch noch einige ähnliche Folgen gemacht zum Thema Therapiemöglichkeiten bei Pflegekindern. Wenn ihr in die letzten paar Folgen reinschaut, dann werdet ihr diese sicher finden und vielleicht werden sie euch auch ein bisschen weiterhelfen auf dem Weg, euch mit dem Thema zu beschäftigen. Also das heißt, wenn dein Pflegekind sich destruktiv verhält, wenn du das Verhalten als destruktiv empfindest, dann ist das jetzt kein Angriff auf dich oder auch keine Undankbarkeit den Möglichkeiten gegenüber, die du dem Kind gegeben hast, sondern es ist ein Hilferuf, der für dich vielleicht in dem Moment schwer zu erkennen ist, aber es ist dennoch ein Hilferuf. Und es ist eben der Moment, an dem du dein Kind nicht fallen lassen solltest und nicht abschieben solltest, sondern genau in dem Moment musst du stark an seiner Seite sein. Obendrauf kommen auch noch die sozialen Faktoren. Viele Pflegekinder haben ja nicht nur diese schwierigen psychologischen und physiologischen Voraussetzungen, sondern auch äußere Belastungen. Sie haben vielleicht schon je nach Alter häufig den Wohnungsort gewechselt. Sie haben vielleicht häufiger die Schule gewechselt. Sie sind vielleicht Opfer von Vorurteilen oder von Stigmatisierungen. Sie waren vielleicht immer das Problemkind. Vielleicht schauen sie auch noch anders aus als ihr, weil sie aus einem anderen Kulturkreis kommen mit anderer Hautfarbe, werden dadurch auch stigmatisiert. Vielleicht hatten sie auch wenig stabile Freundschaften, wenn sie ständig aus ihrem Umfeld entfernt wurden. Und all das kann natürlich dazu führen, dass Jugendliche sich Gruppen anschließen, in denen sie endlich dazugehören, auch wenn diese Gruppen destruktiv sind. Und da würde ich gerne noch eine kurze Anmerkung machen zum Thema destruktive Gruppen. Ich bin dafür sicherlich keine Expertin, aber dort wird man, wenn ihr euch ein bisschen damit beschäftigt habt, schon mit offenen Armen aufgenommen. Also da werdet ihr mit Liebe überschüttet. Das ist ja dieses sogenannte Lovebombing, das auch in toxischen Beziehungen am Anfang stattfindet. Du wirst mit Freundschaft überschüttet, mit Liebe, alles sind deine besten Freunde, alles sind für dich da und so weiter, solange bis ihr komplett in den Strudel der Co-Abhängigkeit hineingezogen seid und nicht mehr rauskommt. Und genauso ist es bei euren Kindern, die fühlen eben diese soziale Leere oder diese innerliche Leere und irgendwer kommt dann und füllt diese innerliche Leere. Und wenn ihr das nicht seid, na, dann macht's irgendeine Gruppe, die dann ganz schlimme, schlimme Folgen bei eurem Kind verursachen kann. Was könnt ihr aber dagegen tun? Wir sind ja nicht machtlos. Wir können ja durchaus was für unsere Kinder tun. Erstens, was ich oft sage, in mehreren Folgen schon, gebt eurem Kind Struktur und Sicherheit. Eure Kinder, wenn sie Pflegekinder sind oder traumatisierte Kinder, egal aus welchem Grund, brauchen Sicherheit. Als oberstes und erstes Prinzip ist Sicherheit. Sie müssen wissen, ihr steht hinter ihnen, egal was los ist, egal was kommt. Sie brauchen feste Rituale, sie brauchen klare Tagesabläufe und Routine. Ihr Nervensystem braucht diese Vorhersehbarkeit, weil nur dadurch kann es dann zur Ruhe kommen. Es muss sich nicht mehr ständig drum sorgen, was passiert morgen, was passiert heute, was passiert in der nächsten Minute. Nein, es weiß, hey, ich komme nach Hause, meine Mama ist da, mein Papa, meine Eltern, meine Bezugsperson, egal wer ihr für das Kind seid. Ihr seid die Stabilität. Und wenn das Kind weiß, es kann immer kommen, egal was los ist, dann ist da schon viel damit gewonnen. Zweitens, es gibt ja diese Reaktionen, ein Kind in Timeout schicken. Da bin ich ein bisschen dagegen, weil es bei mir zum Beispiel gar nicht funktioniert hat. Das habe ich ja schon mal erwähnt in einer Folge. Und da könnt ihr eher so eine Art Time-in, also das Gegenteil machen. Wenn euer Kind ausrastet, schickt es nicht alleine in einen Timeout. Kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie alt das Kind ist, ja. Vielleicht kann man bei einem älteren Kind schon sagen, du, jetzt geh mal in dein Zimmer, beruhig dich mal und wenn du wieder bereit bist, dann komm raus. Aber nicht so solche Dinge zu einem älteren Kind oder Jugendlichen sagen wie, ich will dich heute den ganzen Tag nicht mehr sehen. Das ist wirklich schrecklich für ein Kind zu hören. Egal, ob es ein Pflegekind ist oder ein eigenes Kind. Also versucht mit einem kleineren Kind vor allem gemeinsam an einen ruhigen Ort zu gehen, erstmal gemeinsam zu atmen, vielleicht an den Händen halten, Körperwahrnehmung dadurch stärken, wieder das Kind erden, also diese Verbindung einfach herzustellen, damit sich's wieder beruhigen kann. Wichtig ist, Gefühle mit Sprache ausdrücken zu können. Darüber habe ich auch schon mal gesprochen. Es ist wichtig, Gefühle ansprechen zu können. Es ist wichtig, die Worte auch zu haben, selbst und auch dem Kind die Worte zu vermitteln, damit es sich ausdrücken kann. Es reicht manchmal einfach zu sagen, hey, ich sehe, du bist gerade traurig oder wütend. Ich bin für dich da, wenn du reden willst. Oder ich verstehe, dass du wütend bist. Ich verstehe, dass du traurig bist. Komm einfach zu mir und sag, was los ist. Du kannst mir alles erzählen, es ist in Ordnung. Manche Kinder haben auch starke Vorbehalte gegen Therapie. Ich weiß, meine Tochter, die hat sich immer schon gegen Therapie gewehrt. Da bin ich vielleicht nicht ganz unschuldig daran, weil ich früher auch eher skeptisch war. Wir hatten zum Beispiel neulich eine sehr, sehr nette Dame von der MAA11, also vom Amt für Jugend und Pflege, für Adoption und Pflegekinder im Haus. Ich weiß jetzt leider nicht genau spontan, wie das Amt heißt, bitte Entschuldigung dafür, weil die kommen ja einmal im Jahr zum Hausbesuch. Und diese Dame war eine so tolle Dame, kam bei uns zum ersten Mal ins Haus und ist nur eingesprungen, weil derzeit für uns niemand zuständig war. Und die hatten meiner Tochter so toll über das Thema Therapie gesprochen. Also wirklich die richtigen Worte gefunden und hat gesagt, es ist nichts dabei, wenn du dir hier mal Hilfe suchst. Ich habe mir auch schon Hilfe gesucht. Wir machen als Pflegeamtsmitarbeiter ständig Supervisionen, wo wir über unsere schwierigen Fälle uns austauschen, damit wir das überhaupt verkraften psychisch. Und ich fand das wirklich richtig gut, wie sie relativ neutral, ohne Wertung, darüber gesprochen hat, dass das völlig normal ist, wenn man sich mal in eine Therapie begibt. So könnt ihr vielleicht euer Kind oder euer Teenager dazu bringen, dass sich euer Kind vielleicht doch mal dazu bereit erklärt, mit jemandem über die Probleme zu sprechen. Und heutzutage ist es ja noch niederschwelliger, das Angebot, denn es ist ja schon online möglich, eine Art Therapie zu beginnen. Und wichtig ist, dem Kind zu vermitteln, Therapie ist nicht ein Zeichen dafür, dass irgendwas falsch ist mit dir, sondern dass es mutig ist, zuzugeben, ich komme gerade nicht mit allen Sachen klar und ich würde gerne mit jemandem darüber sprechen. Vielleicht auch mit jemandem, der mich nicht kennt und der wie sozusagen ein Beichtvater das Beichtgeheimnis hat, weil das ist ja ein Therapeut. Er wird ja nicht euch dann alles erzählen, was ihm das Kind erzählt hat. Das bleibt ja privat. Und das Gleiche gilt natürlich auch für euch als Eltern. Ihr dürft genauso überfordert sein. Ihr dürft genauso euch in eine Beratung begeben, eine Selbsthilfegruppe besuchen oder meine Bücher lesen oder meinen Podcast hören. Ihr dürft mir auch gerne schreiben und ich kann euch dann vielleicht mal auf die Sprünge helfen oder irgendwohin empfehlen. Also ihr dürft genauso gut Schwäche in Anführungsstrichen zeigen. Dann ist es auch ein Mut zu sagen, ich weiß nicht alles. Nein, ich bin nicht unfehlbar. Ich weiß nicht alles. Und ich bin jetzt gerade in der Situation überfordert. Ich brauche mal jemanden, der mich unterstützt und mir neue Ideen gibt. Über die therapeutischen Ansätze will ich mich jetzt gar nicht so genau auslassen, weil es gibt sehr viele Möglichkeiten. Wenn ihr euch damit beschäftigen wollt, müsst ihr herausfinden, was könnte denn für uns gut sein. Vielleicht macht euch erstmal bewusst, was ist eigentlich das Problem, an dem wir arbeiten möchten und dann findet ihr bestimmt auch die passende Therapie. Wie gesagt, ihr könnt mir sehr gerne schreiben. Ich habe was für kleinere Kinder gemacht, so eine Podcast-Folge beziehungsweise auch ein Blogartikel über Therapieformen und über sensorische Integration. Das ist bei kleinen Kindern recht gut. Bei älteren Kindern kann man dann natürlich schon ein bisschen Verhaltenstherapie machen, Familienaufstellung oder solche Dinge. Oder Gesprächstherapie. Das ist bei kleinen Kindern noch nicht möglich, aber da gibt es eben diese ergotherapeutischen Möglichkeiten. Ja, und am wichtigsten ist eigentlich immer, mit eurem Kind in Kontakt zu bleiben. Auch mit eurem Jugendlichen. Wenn ich immer höre, oh, die Pubertät, die Pubertät, dann macht mich das schon ein bisschen wütend, weil ich mir denke, die Pubertät ist doch eine tolle Phase, wo das Kind zum Jugendlichen wird und dann zum Erwachsenen. Es ist die Phase der Abnabelung, der Selbstständigkeit, Werdung. Ja, okay, natürlich gibt es Probleme und es gibt Reibungen, aber durch diese Reibungen wächst man auch. Und du als Erwachsener musst einfach dabei ruhig bleiben und wertschätzend. Es ist schwierig, ich gebe es zu, ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch. Und ich explodiere auch manchmal. Ich bin nicht perfekt. Aber ich interessiere mich für mein Kind. Und das ist auch das Wichtigste. Ich interessiere mich für ihre Musik. Ich interessiere mich für ihre Freunde, für ihre Hobbys. Ich werte nicht immer gleich. Und ich sage immer, deine Freunde sind alles ganz liebe, tolle Menschen. Und nur weil sie vielleicht nicht so perfekt sind oder auch ihre eigenen Probleme haben, lehne ich sie nicht als Menschen ab. Ich kann euch nur ans Herz legen, dass ihr ab und zu mal fragt, was hörst du für Musik? Was läuft gerade bei euch? Wer ist mit wem verbandelt? Diese ganzen spannenden Geschichten. Ich höre immer den ganzen Tratsch von meiner Tochter und finde das auch ganz nett, weil da kriege ich halt mit, was die Jugendlichen heutzutage so machen und was sie interessiert. Wenn dein Kind gerade nicht reden will oder wenn dein Teenager gerade eher auf Rückzug gepolt ist, dann suche einfach gemeinsame Gelegenheiten, wo das Reden leichter fällt als so eine gestellte Situation, wenn ihr beide am Tisch sitzt und jetzt mal über irgendwas redet, sondern vielleicht beim gemeinsamen Kochen oder wenn ihr spazieren geht oder mal Gartenarbeit macht oder beim Autofahren. Da könnt ihr doch auch mal ein lockeres Gespräch anfangen. Und steht auch ehrlich zu euren Gefühlen. Sagt ihnen, ich mache mir Sorgen, weil du in letzter Zeit so wenig isst. Ich glaube, dass deine Freunde vielleicht nicht so einen guten Einfluss auf dich haben. Also versuch nicht Dinge zu erzwingen, sei ehrlich mit deinen Gefühlen, sprich an, was dir Sorgen macht und versuch dein Kind mit einzubinden und herauszufinden, ob ihr gemeinsam schauen könnt, wer dem Kind helfen könnte oder was dem Kind helfen könnte. Ich muss dazu sagen, ich habe immer versucht, die Freizeit von meiner Tochter mit sinnvollen Dingen zu füllen. Wir sind jetzt keine Kirchgänger. Sonst wäre es vielleicht die Jungschar geworden oder die Pfadfinder, wenn die in der Nähe gewesen wären. Meine Tochter ist zu einem American Football Verein als Cheerleaderin gegangen für mehrere Jahre und hatte dort einen Inhalt gefunden. Es hat zwar nicht für immer gedauert, bis zu ihrer Rebellionsphase, dann war es damit auch vorbei. Und jetzt ist sie gerade wieder dabei, auf den guten Weg zu finden, was mich wirklich sehr, sehr glücklich macht und hoffnungsfroh stimmt. Aber dennoch, in der Zeit, als viele andere ihrer Freunde abgedriftet sind, weil sie nichts zu tun hatten in ihrer Freizeit, außer am Handy zu hängen, war meine Tochter beim Cheerleading und hat Sport gemacht, dreimal pro Woche. Und so habe ich versucht, eben ihre Freizeit mit etwas Sinnvollem zu füllen, wo sie eine Gruppe von Gleichgesinnten findet, die ihr gesunde Inhalte bietet für ihr Leben, damit diese Leere oder diese Freizeitleere nicht gefüllt werden kann durch irgendwelche anderen gefährlicheren Gruppen. Mir bleibt jetzt nur zu sagen, dass Trauma kein Schicksal ist. Kinder und Jugendliche können lernen, sich sicher zu fühlen, euch zu vertrauen oder der Welt zu vertrauen und sich selbst zu regulieren. Wenn sie Erwachsene wie euch an ihrer Seite haben, die nicht perfekt sind, aber die verlässlich sind, die immer für sie da sind, egal was sie anstellen. Wenn ihr Adoptiveltern kennt oder Pflegeeltern kennt, für die die Folge hilfreich sein könnte, dann teilt sie gerne mit ihnen. Und wenn ihr mögt, dann schreibt mir doch eure Fragen, eure Erfahrungen. Vielleicht können wir in einer der nächsten Folgen drauf zurückkommen oder auf Instagram drüber diskutieren. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören. Abonniert meinen Podcast. In 2 Wochen kommt die nächste Folge, dann hoffentlich wieder mit angenehmerer Stimme, wenn es mir wieder besser geht. Und folgt mir auch auf Instagram oder auch auf Facebook, damit ihr immer auf dem Laufenden seid, was passiert. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Passt gut auf euch auf und auf alle, die euch anvertraut sind. Alles Liebe, euer Vampirenblatt.